Deutschlandfunk, Andruck. Dina Netz ist am Mikrofon des Magazins für politische Literatur. Guten Abend. Andruck steckt heute voller überraschender Erkenntnisse. Afrika ist längst nicht nur der von Europa ausgebeutete Kontinent, sondern war sogar eine Triebkraft der Moderne. Das schreibt der Publizist Howard W. French in seinem Buch »Afrika und die Entstehung der modernen Welt«. Die Philosophin Bettina Stangnet beschäftigt sich in »Überforderung, Putin und die Deutschen« mit Deutschlands unentschlossenem Verhalten in Bezug auf die Ukraine. Die Gründe dafür findet sie in der Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Die Wissenschaftsjournalistin Angela Saini erläutert in »Die Patriarchen«, dass es die einheitliche Vorstellung von männlicher Vorherrschaft nie gegeben habe, sondern stattdessen viele verschiedene Patriarchate. Der Journalist Uwe Ritzer hingegen will mit seinem neuen Buch auf ein Thema aufmerksam machen, das längst bekannt, aber zu wenig im öffentlichen Bewusstsein ist. In »Zwischen Dürre und Flut« warnt Ritzer davor, dass Deutschland auf den Wassernotstand zusteuert. Und dem lässt sich, so Uwe Ritzer, nicht mit weniger Duschen beikommen.
Es kann auch nicht die Antwort sein, dass wir jetzt wieder ein großes Problem dahingehend privatisieren, dass wir sagen, naja, der Einzelne muss eben weniger Wasser verbrauchen. Das allein kann dieses Problem nicht lösen.
So Uwe Ritzer. Er fordert in seinem Buch politische Lösungen. Auch dazu gleich mehr hier bei Andruck. Wenn es zurzeit um die Geschichte der afrikanisch-europäischen Beziehungen geht, dann meist mit Blick auf die Kolonialzeit und darauf, dass die Länder des afrikanischen Kontinents von den europäischen Herrschern ausgebeutet wurden. Die aktuellen Debatten über die Restitution von Kulturgütern zeugen beispielhaft von unserem Fokus auf diese Beziehungen. Und auch in Afrika selbst sehen viele ihre Länder in der Rolle des Opfers europäischen Handelns. Howard W. French war lange Auslandskorrespondent der Zeitung The Times, auch in Afrika, und er legt in seinem neuen Buch eine ganz andere Sicht auf die afrikanisch-europäischen Beziehungen dar. Zum einen geht er bis ins Mittelalter zurück, zum anderen erläutert er, dass Afrika weit mehr als ein Spielball Europas war. Afrika und die Entstehung der modernen Welt, eine Globalgeschichte, heißt das Buch von Howard W. French. Und Martin Hubert sagt darüber:
Ziemlich unbescheiden, was Howard W. French da in seinem Buch gleich anfangs verkündet. Nicht nur die Rolle Afrikas sei völlig neu zu interpretieren, sondern überhaupt die Geschichte der letzten 600 Jahre. Schießt hier jemand über das nachvollziehbare Ziel, unsere Ignoranz in Bezug auf Afrika zu beseitigen, weit hinaus? Doch French begegnet solchen skeptischen Fragen rasch, indem er den Lesenden mit überzeugenden Fakten und Thesen in den Bann zieht. Der Sohn afroamerikanischer Eltern attackiert die gängige Auffassung, dass Europa neue Welten erst mit Kolumbus erschlossen habe und dass Afrika dafür an der Wende zum 16. Jahrhundert nur als wenig bedeutsame Zwischenstation gedient hätte. Frenchs Gegenentwurf klingt so:
Nicht Europas Sehnsucht nach engeren Verbindungen mit Asien stieß anfänglich das Zeitalter der Entdeckungen an, sondern vielmehr der jahrhundertealte Wunsch des Kontinents, Handelsbeziehungen zu sagenhaft reichen schwarzen Gesellschaften zu knüpfen, die sich irgendwo im Herzen des dunkelsten Westafrika verbargen. Die berühmtesten Seefahrer der iberischen Halbinsel sammelten ihre Erfahrungen nicht, während sie nach einem Seeweg nach Asien suchten, sondern vielmehr beim Erforschen der Küste Westafrikas.
Noch vor Spanien war es nach French Portugal, das die afrikanische Westküste erschloss. Es wurde vom dortigen Goldreichtum angelockt und stieg dann in den interkontinentalen Sklavenhandel ein. Afrikanisches Gold, afrikanische Sklaven und Portugal seien daher die eigentlichen Katalysatoren für den westlichen Reichtum und den Weg in die moderne Welt. Vieles von dem, was er schildert, sagt French, sei nicht neu, aber wenig bekannt. Tatsächlich bezieht er sich ausgiebig auf Studien vor allem afroamerikanischer Historiker, die die Rolle der Sklaverei zuletzt immer genauer beleuchtet haben. French bietet einen ersten Syntheseversuch dieser Forschungen. Er reichert ihn aber auch mit eigenen Recherche- und Reiseerfahrungen an, die er unter anderem als Zeitungskorrespondent in Afrika und der Karibik gemacht hat. Sein Buch enthält daher sowohl klare Analysen als auch erzählerische Passagen und historische Beschreibungen, die einem Afrika plastisch näher bringen. Etwa die Pilgerreise Mansa Musas, dem Herrscher von Mali, die dieser 1324 von Westafrika nach Mekka und Ägypten unternahm.
Musa wurde von einer aus 60.000 Mann bestehenden Delegation begleitet, darunter 12.000 Sklaven, von denen jeder angeblich einen stabähnlichen Fächer aus Gold mit einem Gewicht von 4 Pfund trug. Überall auf seinem Weg verteilte er Goldgeschenke an Arm und Reich, offenbar mit dem Ziel, Aufsehen zu erregen und der Welt von Malis Herrlichkeit zu künden.
Die Kunde von dieser Reise sei nach Europa gelangt und habe die Gier nach Gold und Sklaven angefacht. Navigationskarten entstanden, die Afrika aufwerteten, erläutert French. 1471 errichteten die Portugiesen dann ein erstes Fort auf afrikanischem Boden. Allerdings entdeckten die Eindringlinge dort nicht nur Gold. Nach Angaben des Autors stießen sie auch auf Länder mit oft gut organisierten Staatswesen, die selbst weitläufigen Handel trieben. Portugal musste sich daher nicht nur auf Eroberung, sondern auch auf Diplomatie und Handel mit potenten afrikanischen Herrschern verlegen. Den dadurch erlangten Goldreichtum investierten die Portugiesen dann in den lukrativen Sklavenhandel, wie French nachzeichnet. Denn in den folgenden Jahrhunderten expandierten die Zucker-, Baumwoll- und Tabakplantagen in Übersee. Und ihr Bedarf an billigen afrikanischen Arbeitskräften schien grenzenlos. Nach und nach stiegen dann Spanien, die Niederlande, Frankreich und England in den Kampf um Gold, Sklaven und Plantagen in Afrika, der Karibik und Amerika ein. Mit wechselnden Vorherrschaften, aber einer Konstante, dem Ausbau westlicher Staatssysteme.
Die wachsende Leistungsfähigkeit der Staaten in jener Epoche war eine Folge des Wettstreits zwischen europäischen Nationen um imperiale Einflusszonen, der als militärische Auseinandersetzung vor allem im Bereich des Atlantiks geführt wurde.
Am Anfang standen also die materiellen und menschlichen Ressourcen Afrikas, die hemmungslos ausgebeutet wurden. Am Ende der moderne westliche Staat mit seinem Reichtum und seinen imperialen Neigungen. Die Sklaven- und Plantagenwirtschaft legte für French zahlreiche Grundlagen für die moderne Gesellschaft. Billige Baumwolle und Zuckerpflanzen sorgten für neue Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten und für Massenkonsum. Ohne Zucker, Tee und Tabak seien auch die europäischen Tee- und Kaffeehäuser nicht denkbar, in denen sich eine neue Form der Öffentlichkeit bildete, welche wiederum demokratische und aufklärerische Ideale beförderte, gerade auch im Kampf gegen die inhumane Sklaverei. Nicht zuletzt entwickelten die Plantagenbesitzer bereits rationale Buchführung und effektive Arbeitsteilung. Daneben erblühte das Kreditwesen. Diese Fundamente veränderten die Welt in Richtung kapitalistischer Industrialisierung. Frenchs Buch bietet ein eindrucksvolles Panorama der afrikanisch-europäischen Wechselbeziehungen von der mittelalterlichen zur modernen Welt. Und es verspricht nicht zu viel, weil French letztlich betont, dass Afrika und die Sklaverei die Vorbedingungen der modernen Welt schufen, aber nicht schon ihren Durchbruch. Einzelheiten seines Buchs werden sicherlich für Kontroversen sorgen, was aber bleiben wird, ist ein Bild von Afrika, in dem es nicht nur Opfer, sondern auch Triebkraft der Geschichte ist.
Martin Hubert über Afrika und die Entstehung der modernen Welt, eine Globalgeschichte, von Howard W. French. Karin Schuler, Andreas Thomsen und Thomas Stauder haben das Buch aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Verlag Klett-Cotta, 512 Seiten, kosten 35 Euro. Philosophin Bettina Stangneth wurde 2011 mit ihrem Buch Eichmann vor Jerusalem international bekannt. Sie räumte darin auf mit dem Mythos vom pedantischen Pflichterfüller, als den Hannah Arendt Adolf Eichmann in Eichmann in Jerusalem dargestellt hatte. Stangneth zufolge war der SS-Obersturmbannführer bis zuletzt ein fanatischer Nazi, der vor Gericht eine, Zitat, perfide Show abzog und damit auch Hannah Arendt täuschte. Dieses Buch von Stangneth löste international Kontroversen aus. Thematisch ist sich Bettina Stangneth seitdem treu geblieben. Sie hat eine ganze Reihe vielbeachteter Essays vorgelegt, die sich mit den dunklen Seiten des Menschen befassen. Böses Denken, hässliches Sehen und Lügen lesen heißen die Bücher zum Beispiel. Zuletzt ist nun der Band Überforderung, Putin und die Deutschen erschienen. Bettina Stangneth geht darin der Frage nach, warum Deutschland sich im Ukraine-Krieg so verhält, wie es sich verhält. Günter Keindelsdorfer hat den Essay gelesen und sagt:
Als Talkshow-Gast wäre Bettina Stangneth in diesen Wochen eine glatte Fehlbesetzung. Mit steilen Thesen, die sich in ein, zwei Sätzen knackig zusammenfassen ließen, wartet die Philosophin in ihrem aktuellen Buch nicht auf. Zur Frage mehr Waffen an die Selenskyj-Regierung nimmt sie ebenso wenig Stellung wie zu den Appeasement-Postulaten von Sarah Wagenknecht und anderen Friedensfreundinnen. Stangneth beschäftigt etwas anderes. Warum nur, so fragt sie, eiern die Deutschen in Sachen Ukraine-Krieg so herum?
Dieses Land bietet ein geradezu exzessiv widersprüchliches Bild. Vollmundige Zusagen mit kurzer Halbwertszeit neben großer Geduld bei der Erfüllung kleiner Versprechen. Filigranste waffentheoretische Bedenken bei offenbar nur grober Ahnung, dass Waffen in der Praxis wenig nützen, wenn niemand Munition und Ersatzteile dazu bestellt.
Bettina Stangneth identifiziert eine elementare Ängstlichkeit als einen der Grundzüge deutscher Politik. Das Ergebnis? Ein politisches Handeln, das auf halben Wegen und zu halber Tat mit halben Mitteln voranschreitet, wie es bei Grillparzer heißt. Stangneth kritisiert diese Hasenfüßigkeit.
Es geht nicht darum, um die Frage, wozu Deutschland jetzt in diesem Fall verpflichtet ist. Man bräuchte sich ja nur mal die UN-Charta genauer anzuschauen, dann weiß man, wozu man verpflichtet ist. Es geht darum, dass man aufrichtig ist und dass man sagt, was man kann und was man nicht kann. Und dass man nicht irgendetwas verspricht, was man nicht halten kann. Und das ist das Problem. Man hilft niemandem, wenn man etwas verspricht, was man nicht hält. Und schon gar nicht hilft man jemandem, der in akuter Gefahr ist.
Die Gründe für das uneindeutige Handeln in Sachen Ukraine findet Bettina Stangneth in den Verbrechen der NS-Zeit. Die Welt mag Deutschland und die Deutschen für ihre selbstkritische Vergangenheitsaufarbeitung bewundern, allein Stangneth traut dieser Aufarbeitung nicht. Es sei ein halbherziges und bis heute fadenscheiniges Projekt geblieben, meint sie. Immer noch seien Krieg und Genozid, die ganze monströse Gewaltgeschichte der NS-Herrschaft, von Tabus und verhängnisvollem Schweigen umgeben. Und das sei wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich. In beiden deutschen Staaten konnte man nach 1945 nicht offen sprechen, weil Täter und Opfer, Mörder, Mitläufer und Überlebende irgendwie miteinander auskommen mussten.
Die deutsche Aufarbeitung der Vergangenheit sieht gut aus. Und dazu war sie da. Sie war auch dazu da, uns wieder zurückzubringen in die Völkergemeinschaft. Und damit ist sie immer zweckhaft gewesen. Sie war nie ganz aufrichtig. Und eine Gesellschaft, die über viele Generationen das betreibt, geht auf sehr dünnem Eis und sie weiß es. Und je mehr die anderen unsere Vergangenheitsaufarbeitung für vorbildlich halten, desto unheimlicher wird sie einem selber.
Der Schatten der deutschen Geschichte ist dunkler und länger, als wir gehofft hatten, und er vererbt sich nicht allein an leibliche Kinder,
schreibt Bettina Stangneth. Was hat das nun alles mit Putin zu tun? Die Untaten des Diktators erinnerten die Deutschen an ihre eigenen Verbrechen, analysiert die Philosophin, an das, was unter dem Firnis der angeblich so erfolgreichen Vergangenheitsbewältigung immer noch durch die Seelen spukt und sich auf unheimliche Weise Gehör verschaffen will. Dabei hätten sich die Deutschen viele Jahre lang allzu sehr in der Rolle der moralisch Überlegenen, der Vergangenheitsbewältigungsweltmeister gefallen.
Also vielleicht sollten die Deutschen mal aufhören, sich ständig selber etwas zu raten. Vielleicht sollten sie mal darauf achten, was man anderen erzählen kann, und zwar ehrlich erzählen kann. Und was wir erzählen könnten, wenn wir das wollten, das ist, wie furchtbar die Folgen eines solchen Verbrechens sind, wie das von Deutschland ausgegangen ist, wie lange das wirkt. Das ist über viele Generationen, die Menschen ihrer Urteilskraft beraubt. Wer so ein Verbrechen begeht, der richtet in seinem Umfeld Opfer an, grauenhafte Opfer. Aber er macht auch die eigenen Möglichkeiten auf Generationen kaputt. Und das ist etwas, was man beispielsweise Wladimir Putin sagen müsste.
Bettina Stangnet ist eine glänzende Schreiberin. Ihr Essay lässt sich flüssig lesen. In 2-3 Stunden ist man damit durch. Überforderung ist allerdings ein anspruchsvollerer Text, als man bei der ersten Lektüre meint. Der Zusammenhang zwischen dem von Stangnet behaupteten Schweigen der Deutschen über die Verbrechen der NS-Zeit und den Ambiguitäten der deutschen Politik in Sachen Ukraine, dieser Zusammenhang erschließt sich keineswegs auf den ersten Blick. Und stimmt er überhaupt? Trifft Stangnets Diagnose überhaupt zu? Die Trägerin des Friedrich-Nietzsche-Preises ist eine viel zu elegante Denkerin, um dem Publikum ihre Schlussfolgerungen dogmatisch aufzudrängen. Der Leser, die Leserin sind gefordert, sich selbst ein Bild zu machen. Und da kann die Lektüre dieses 140 Seiten schmalen Bändchens, wenn auch auf anregende Weise, durchaus anstrengend werden. Aber anders ist Aufklärung eben nicht zu haben.
Das Fazit von Günter Keindelsdorfer nach der Lektüre von Bettina Stangnets Essay Überforderung, Putin und die Deutschen. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 144 Seiten und kostet 16 Euro. Schon lange stehen Künstlerinnen und Künstler, die das Putin-Regime kritisieren, in Russland unter Druck. Ein weltweit bekanntes Beispiel ist die Punkband Pussy Riot. Sie machte 2012 auch international auf sich aufmerksam mit einem Punkgebet in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale. Nur eine von vielen Performances, mit denen das Protestkunstkollektiv die Politik Wladimir Putins kritisierte. Die Künstlerinnen wurden verhaftet, einige saßen jahrelang im Gefängnis, standen unter Hausarrest, flohen ins Ausland. Seit Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, haben sich die Repressionen gegen Putin-Kritikerinnen und Kritiker noch verschärft. Trotzdem gibt es nach wie vor mutige Musiker, Künstlerinnen und Schriftsteller in Russland, die sich mit ihrer Arbeit gegen den nationalistischen, patriarchalen und homophoben Mainstream stellen. Die Journalistin Norma Schneider hat Menschen interviewt, die trotz drohenden Haftstrafen in Russland kritische Kunst machen, aber auch Intellektuelle und Kulturschaffende im Exil. Das Buch, das aus diesen Gesprächen entstanden ist, heißt »Punk statt Putin – Gegen Kultur in Russland«. Michael Mayer stellt es vor mit der entsprechenden Musik.
Die russische Punkband mit dem provokanten Namen Pornofilmi ist den Behörden schon seit ihrer Gründung 2008 ein Dorn im Auge. Seit sich Bandmitglieder auf der Plattform Telegram offen gegen den Krieg gegen die Ukraine ausgesprochen haben, steht die Band auf einer Liste unerwünschter Künstler. Ohnehin lassen es Pornofilmi nicht an Deutlichkeit mangeln. In dem Song «Всё пройдёт» etwa, zu Deutsch «Alles geht vorbei», singt die Band:
Mein Russland sitzt im Knast. Aber glaub mir, das geht vorbei. Was für ein dunkles Jahrhundert das ist.
Ich stelle mir vor, dass in der Ferne ein vergessenes Licht der Hoffnung scheint. Glaub mir nur, es wird ganz sicher vorbeigehen. Alles wird vorübergehen, alles hört irgendwann auf. Es wird ein Jahr geben, einen Tag, einen Augenblick. Der Diktator von gestern einsam in einer Leichenhalle. Jetzt nur noch ein toter alter Mann.
Songtexte wie diese können in Russland kaum noch gesungen und schon gar nicht veröffentlicht werden. Allenfalls noch im Untergrund oder auf ausländischen Plattformen, beschreibt Norma Schneider, die in den ersten Kapiteln die russische Kulturpolitik insgesamt erklärt. Nichts ist in Russland mehr unpolitisch, schreibt die Autorin, und die Kultur muss sich bestimmten Zielen verpflichten. Der Pflege eines gemeinsamen russischen Kulturraums etwa, der Stärkung nationaler Werte und einem traditionellen Bild der Familie. Schon 2014 hatte Putin diese Ziele in einem Papier namens Grundlagen staatlicher Kulturpolitik festgelegt. Wie weithin bekannt, müssen alle Künstler und Künstlerinnen, die sich dieser Mainstream-Kultur entgegenstellen, mit Repressionen bis hin zu einer Gefängnisstrafe rechnen. Doch wie gehen Musiker und Musikerinnen mit dieser Bedrohungslage um? Norma Schneider.
Wenn man sich auch wirklich deutlich positioniert hat gegen den Krieg, sind solche Auftritte tatsächlich im Moment nicht mehr möglich innerhalb Russlands. Das muss dann im Ausland, im Exil stattfinden. Oder eben es sind ganz kleine Bands, Underground-Bands, wo dann wirklich nur unter Eingeweihten überhaupt bekannt gegeben wird, wo die Auftritte stattfinden, wann die stattfinden, sodass man unter dem Radar quasi bleibt der Behörden.
Interessant ist, schreibt Schneider, dass es teilweise selbst in entfernten Orten in Sibirien mittlerweile Projekte gäbe, die sich selbst den Themen Feminismus oder queere Gegenkultur verschrieben haben.
In Taljati zum Beispiel, einer Stadt an der Wolga mit 700.000 Einwohnerinnen, gibt es eine feministisch-künstlerische Community mit Transpersonen. Und in der Enklave Kaliningrad organisiert die Gruppe Feminitiv viele Veranstaltungen. Feminismus und queere Identitäten haben sich in den letzten Jahren zu sehr wichtigen Themen der Gegenkultur entwickelt.
Das künstlerische Mittel der Wahl ist für oppositionelle Kreative meist die Musik, auch weil sie am beliebtesten ist und am einfachsten zu vertreiben. Daher widmet sich die gesamte erste Hälfte des Buches den verschiedensten Aspekten dieser Kunstgattung. Die meisten Bands und Musikerinnen dürften westliche Leser gar nicht kennen. Danach schreibt Schneider über die Literatur, die es deutlich schwerer hat, denn größere russische Verlage veröffentlichen keine kritischen Texte. Das tun jedoch noch ein paar kleinere Verlage, etwa Popcorn Books und Individuum. Wie bizarr die Situation in Russland mittlerweile ist, zeigt der Erfolg des im Grunde unpolitischen Romans »Ein Sommer im Pionierhalstuch« über die Liebe zweier Jungen im Teenageralter. Das Buch wurde 250.000 Mal verkauft, war eines der erfolgreichsten Bücher im letzten Jahr und gelangte dadurch in den Fokus der Zensoren, die sofort Gegenmaßnahmen ergriffen.
Es gab Medienkampagnen gegen das Buch und den Verlag. Der nationalistische Schriftsteller Sacha Prelepin sagte öffentlich, dass er nicht traurig darüber wäre, wenn jemand den Verlag anzünden würde. Und Fernsehpropagandist Kiseljow nahm das Buch in den Abendnachrichten auseinander, wo er sogar laut daraus vorlas. Die Drohungen wurden so massiv, dass die beiden Autorinnen des Romans Russland verlassen mussten.
Im dritten Abschnitt beleuchtet Schneider die Performance- und Protestkultur, die im Verborgenen erstaunlicherweise noch immer da ist. Bilder von Putin-kritischen Graffitis etwa werden via Internet an oppositionelle Medien im Ausland gespielt und entfalten so ihre Wirkung. Das Buch »Punk statt Putin«, das schlüssig im Aufbau und gut verständlich auch für Nicht-Russland-Kenner und Kennerinnen ist, fasziniert nicht zuletzt durch seinen durchaus positiven Ansatz. Denn trotz extremer Repression zeigt die Autorin jene wenigen noch verbliebenen Möglichkeiten der Künstlerinnen und Intellektuellen auf, die nach einer Perspektive für die Zeit nach Putin suchen. Und eröffnet so einen spannenden Denkraum, wie es weitergehen könnte in einem irgendwann einmal freien Russland.
Das sagt Michael Mayer über Norma Schneiders Buch »Punk statt Putin – Gegenkultur in Russland«. Ventil Verlag, 170 Seiten gibt es für 16 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Thank you. Dass die Energieressourcen endlich sind, das wussten wir ja eigentlich. Aber das infolge des Ukraine-Kriegs ausbleibende russische Gas hat uns die Konsequenzen sehr plötzlich und sehr drastisch vor Augen geführt. Über die Frage, wie wir künftig heizen wollen und sollen, wird ja gerade vehement diskutiert. Bei der Ressource Wasser liegen die Dinge ähnlich wie beim Gas. Eigentlich wissen wir schon lange, dass es knapp wird. Die vergangenen Sommer haben uns punktuell vor Augen geführt, dass der Klimawandel nun auch in Europa zu Trockenperioden führt, die wir früher nur aus wärmeren Weltgegenden kannten. Doch nicht nur im Sommer ist das Wasser knapp. Heute schon entnehmen wir dem Boden mehr Wasser, als nachkommt. Wasser wird zum raren Gut. Und das wird Folgen haben, zum Beispiel Verteilungskämpfe, auf die wir bisher nicht vorbereitet sind. Uwe Ritzer, Investigativjournalist bei der Süddeutschen Zeitung, möchte mit seinem neuen Buch Aufmerksamkeit für den Wassermangel schaffen. Zwischen Dürre und Flut, Deutschland vor dem Wassernotstand, heißt es. Meine Kollegin Britta Fecke hat mit Uwe Ritzer gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche deutschen Regionen in letzter Zeit besonders vom Wassermangel betroffen waren.
Ja, es gab in den vergangenen Hitzejahren immer wieder Regionen, die es öfter getroffen hat, zum Beispiel in Hochtaunus, Teile von Unterfranken, Teile von Brandenburg, Teile des Hunsrück und so weiter. Aber eigentlich ist es ja ein bundesweites Problem. Man sieht es daran, dass Flüsse wie der Rhein zum Beispiel weniger Wasser führen, deutlich weniger Wasser führen. Und manche Regionen, ja, die belügen sich natürlich auch selbst, weil sie ihre Wasserversorgung auf Fernwasser umstellen. Das heißt, das Wasser, das Trinkwasser, kommt über sehr, sehr viele Kilometer aus wasserreichen Regionen. Und ja, der einzelne Bürger merkt dann eben gar nicht, dass es eigentlich unter ihm immer trockener wird.
Er merkt es aber schon, wenn er sich umschaut. Immer mehr Waldkuppen sind entwaldet, weil die Bäume der Trockenheit zum Opfer gefallen sind. Es gab Jahre, in denen war nicht mehr genug Gras auf den Weiden für die Rinder und in denen das Getreide auf dem Halm verdorrt ist. Welche Auswirkungen wird diese zunehmende Wasserknappheit haben für die Landwirtschaft, für die Industrie, aber auch für die einzelnen Bürger? Fangen wir vielleicht mit der Landwirtschaft an.
Ja, mit der Landwirtschaft, wenn wir anfangen, muss man natürlich zwei Dinge sagen. Erstens, die Ernten werden natürlich geringer, wenn die Felder immer trockener werden. Wenn Sie nach Frankreich blicken, da hatten die Käsebauern letztes Jahr, die Käsehersteller, ein Riesenproblem, weil einfach zu wenig gute Milch da war, weil einfach die Rinder, die Kühe nicht genug auf den Weiden fanden zum Fressen und entsprechend die Milchmengen zurückgegangen sind. Die Landwirtschaft hat aber auch eine besondere Verantwortung. Ich glaube, dass die Zeit, in der man einfach so ein Feld bewässert und da ein bisschen Wasser drüber sprüht, von dem dann allerdings das meiste verdunstet und gar nicht bei den Pflanzen ankommt, die geht definitiv zu Ende. Man wird, wie das in Israel längst der Fall ist, Tröpfchenbewässerungssysteme einführen müssen, zunehmend, wo mit kleinen, dünnen Leitungen die Pflanzen unterirdisch an den Wurzeln mit Wasser versorgt werden. Ich glaube, dass da sehr viel passieren muss. Auch die Industrie wird sich wandeln müssen. Es kann ja nicht sein, dass Unternehmen, vor allem die Energieversorger, aber auch die chemische Industrie, um nur mal zwei Branchen zu nennen, Wasser ohne Ende aus eigenen Quellen, aus eigenen Brunnen schöpfen und sie auch nicht annähernd einen finanziellen Beitrag dafür leisten, dass sie ja Wasser nehmen, das uns allen gehört. Wasser ist ein Allgemeingut. Wasser gehört uns allen.
Sie haben es ja gerade schon angerissen, die Industrie nutzt Wasser, dieses Allgemeingut, ohne irgendwem Rechenschaft abzulegen. Sie haben in Ihrem Buch mehrere Beispiele genannt oder beschrieben, wo schon intensiv um Wasser gerungen wird.
Nehmen Sie Grünheide in Brandenburg, wo ja die Gigafactory von Tesla in Europa hingebaut wurde. Das ist eine Region, die jetzt schon große Wasserprobleme hat. Der Wasserversorger dort, ein Zweckverband aus mehr als einem Dutzend Kommunen, hat jetzt schon das Problem, dass er Kommunen dort bestimmte Baugebiete oder Erweiterungen nicht mehr genehmigen lassen will, weil er sagt, ja, wir haben nicht genug Wasser, um euch zu versorgen. Und dann kommt trotzdem Tesla und wird mit aller politischen Gewalt dort auch angesiedelt. Ja, und dann sagt Tesla, ich brauche aber noch 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr mindestens. Dann passieren so merkwürdige politische Entscheidungen, wie dass das Land Brandenburg dann innerhalb weniger Monate dem Wasserzweckverband erlaubt, diese 1,5 Millionen und noch einiges mehr zusätzlich zu entnehmen. Nur irgendwann ist halt da unten unter uns auch irgendwann, was die Grundwasservorräte angeht, mal Ebbe. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das nachhaltige Politik ist.
Wie viel tiefer müssen denn die Kommunen und Wasserversorger inzwischen schon bohren?
Lassen Sie mich es mal so sagen. Nehmen Sie die Mineralwasserhersteller. Zum Beispiel die Firma Altmühltaler, bis voriges Jahr einer der größten Mineralwasserkonzerne Deutschlands. Die schöpfen aus tiefem Grundwasser, das weit so um die 200 Meter tief liegt, tiefem Grundwasser, das extrem rein ist und über 10.000 Jahre alt. Das hat einfach damit zu tun, dass die oberflächennahen Grundwasserschichten für Mineralwasser, aber auch für Trinkwasser immer untauglicher geworden sind im Laufe der letzten Jahrzehnte, weil die verseucht sind durch Nitrateinträge aus der Landwirtschaft.
Gülle.
Hauptsächlich aus der Landwirtschaft Gülle, genau. Und dieser ganze Mineralwasserstreit, den wir im Altmühltal ja seit 2019 erleben, der ist natürlich ein Ausfluss dessen. Es ist halt nicht die Lösung, in Zukunft immer tiefer bohren. Da finden wir dann schon irgendwo noch sauberes Wasser.
Jetzt haben wir schon über die mangelnde Verfügbarkeit in Zukunft auch jetzt schon spürbar gesprochen. Wie sehe denn ein gerechterer und nachhaltigerer Umgang mit dem Wasser aus?
Ich will Ihnen eine zweigeteilte Antwort geben. Zum einen, die Wasserversorgung in Deutschland wird nach Gas und Strom das dritte große Versorgungsthema in den nächsten Jahren werden. Da bin ich 100% überzeugt, und zwar überall in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir den großen Vorteil, dass wir heute die Weichen stellen können, die dann in 5 Jahren in die richtige Richtung führen. Wasser ist einfach ein langfristiges Thema und es gibt nicht den einen Knopf, den man drücken kann. Es gibt nicht die eine Schuld zu weisen, dass man sagt, die in Berlin, im Bund, die müssen es richten, das Land muss es richten, Europa muss es richten. Nein, wir müssen es alle richten, wir alle zusammen, wobei wir die Gesellschaft meint und sämtliche politischen Ebenen. Es kann auch nicht die Antwort sein, dass wir jetzt wieder ein großes Problem dahingehend privatisieren, dass wir sagen, naja, der Einzelne muss eben weniger Wasser verbrauchen. Das allein kann dieses Problem nicht lösen. Wir müssen zu anderen Verteilungssystemen kommen, zu einem besseren Wassermanagement kommen und vor allem, wir müssen die öffentliche Trinkwasserversorgung ganz klar priorisieren. Die muss vor allem anderen gehen, vor allen privatwirtschaftlichen Interessen.
Ein Appell von Uwe Ritzer. Sein Buch »Zwischen Dürre und Flut – Deutschland vor dem Wassernotstand – Was jetzt passieren muss« ist bei Penguin erschienen. 304 Seiten kosten 20 Euro. Und das Gespräch mit Uwe Ritzer hat Britta Fecke geführt. Wurden die Gesellschaften der Welt von Frauen angeführt. Und dann kam es zu einer weltgeschichtlichen Niederlage, als Männer die Herrschaft übernahmen. So originell sah der Philosoph und kommunistische Revolutionär Friedrich Engels die Geschichte der Geschlechter. Verbreiteter ist wohl die Sichtweise, dass Männer seit Anbeginn der Zeit die Herrschaft ausüben. Die britische Wissenschaftsjournalistin Angela Saini sagt nun etwas überraschend, auch diese Erzählung ist falsch. Die Sache ist weitaus komplexer, denn es gäbe viele verschiedene Formen männlicher Dominanz. In ihrem Buch »Die Patriarchen« untersucht Saini die Geschichte, verschiedene Mythen über die Ursprünge und das Wesen patriarchalischer Herrschaft. »Die Patriarchen« ist Angela Sainis erstes Buch auf Deutsch und Anne-Kathrin Weber stellt es vor.
Das Patriarchat. Mit diesem bedeutungsschweren Wort bezeichnen wir ein System, in dem Männer über Frauen und Minderheiten herrschen, sie ausbeuten und unterdrücken. Und das gefühlt seit Anbeginn der Zeit, schreibt Angela Saini.
Wenn Gewalt gegen Frauen weit verbreitet ist, wenn hart erkämpfte Rechte so prekär erscheinen, wenn der Griff der männlichen Macht unlöslich scheint, dann kann es sich durchaus so anfühlen, als wäre es schon immer so gewesen. Die politisch Verantwortlichen berufen sich routinemäßig auf Tradition und Natur, wenn sie die Rechte der Frauen beschneiden. So war es schon immer, behaupten sie, und so sollte es bleiben. Aber die Vergangenheit erzählt eine andere Geschichte.
Die britische Journalistin macht sich auf die Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft. So analysiert sie unter anderem die archäologische Forschung rund um die Ruinen von Çatalhöyük, einer Siedlung, die in der heutigen Türkei liegt und die bereits in der Jungsteinzeit bewohnt war. An diesem wissenschaftlichen Wallfahrtsort deutet laut Saini überraschenderweise kaum etwas darauf hin, dass damals Männer über Frauen geherrscht hätten, dass es überhaupt signifikante Rollenunterschiede zwischen ihnen gegeben hätte. So sei die Ernährung beider Geschlechter identisch gewesen, genauso wie das Ausmaß an Ruß auf den Rippen der gefundenen Skelette. Ein Zeichen dafür, dass Frauen und Männer gleich viel Zeit in Innenräumen verbrachten.
Eine vernünftige Schlussfolgerung ist, dass die Siedlung weder Frauen noch Männer dominiert war. Es ist möglich, dass Geschlecht für die Menschen, die hier lebten, einfach keine große Rolle spielte.
Damit erteilt Saini der Vorstellung einer ursprünglichen, matriarchalischen Gesellschaftsordnung eine Absage, die oft mit dem differenzfeministischen Mythos einer weiblichen Urkraft verknüpft ist. Die Journalistin will aber vor allem eines deutlich machen. Auch das Patriarchat existiert nicht bereits seit Anbeginn der Menschheit. In den Zeugnissen späterer Zeitalter deute ebenfalls nichts darauf hin, dass sich die männliche Vorherrschaft plötzlich und allumfassend ausgebreitet habe.
Es gibt also nicht das eine Patriarchat. Vielmehr gibt es viele Patriarchate. Sie sind weniger Teil einer monolithischen Schreckensgestalt und eher wie mehrere Würmer, die sich in unser Leben eingegraben und vermehrt haben.
Zwar hätten sich in der Antike durchaus rigide Geschlechterideologien ausgebildet, die unsere Gesellschaften bis heute massiv prägten, schreibt Saini. Allerdings sei dieser Prozess auch damals kein Ausdruck einer gott- oder naturgegebenen Ordnung, sondern allein des politischen Kalküls gewesen. Nur so konnten herrschende Eliten laut der Autorin sicherstellen, dass Frauen potenzielle Krieger gebaren, die den Staat verteidigten und das Territorium erweiterten. Folglich seien neuartige Trennlinien und Verhaltensregeln zwischen den Geschlechtern definiert und deren Einhaltung streng kontrolliert worden. Verschiedene Schichten sozialer Normen, Gesetze und Erlasse haben laut der Autorin so die Art von Geschlechternormierung formiert, die Frauen zunehmend in die private Sphäre gedrängt habe. Doch auch hier warnt Saini vor einseitigen Interpretationen.
Nur weil wir in unserer Zeit bestimmte Vorstellungen mit einer Hausfrau verbinden, dürfte zu Hause bleiben damals vielleicht nicht das Gleiche bedeutet haben wie heute. Für lange Zeit in der griechischen Geschichte konnte die aristokratische Ehefrau eines männlichen Athenerbürgers durch die Führung ihres Haushalts, des Oikos, tatsächlich erhebliche Macht ausüben.
Diese Machtposition führte laut Saini dazu, dass die Hausfrauen der Antike über andere Frauen herrschen konnten, also Sklavinnen befehligten und sie auch misshandelten, wie auch in nachfolgenden Jahrhunderten. Die Unterdrückten konnten also im Laufe der Geschichte selbst zu Unterdrückerinnen werden. Die Autorin erklärt dies unter anderem mit dem Wunsch von Frauen, über Einfluss und Kontrolle angesichts eigener, schmerzhafter Ohnmachtserfahrungen zu verfügen. Frauen unterstützten patriarchalische Herrschaft aber auch, weil sie versuchten, die soziale Ordnung und damit ihre Beziehungen zu schützen, schreibt Saini.
Es ist der Wunsch, an etwas Dauerhaftem festzuhalten, vor allem wenn das Leben sich unbeständig anfühlt, der uns antreibt, unsere Kulturen und Religionen zu verteidigen. Über Jahrtausende hinweg sind diese zu unseren Ankern in der Welt geworden. Hier liegt auch begründet, warum Krisen, Revolutionen, Umwälzungen oder Kriege patriarchalische Herrschaft verstärken.
Genau dies ist laut Angela Saini beispielsweise im Iran geschehen. Gleichzeitig ist das Land für die Journalistin ein Vorzeigebeispiel dafür, dass selbst allumfassende Regimegewalt gegen Frauen das Potenzial für solidarische Schwesternschaft nicht vollständig auslöschen könne. Patriarchalische Herrschaft sei in ihren vielfältigen Ausprägungen also deutlich zerbrechlicher, als sie scheine. Auch wenn die im Buch präsentierten Erkenntnisse rund um die Ursprünge und die Verweilkraft patriarchalischer Unterdrückung nicht neu sind, lohnt es sich durchaus, diese differenzierte und empathische Gegenerzählung zum naturalisierten und monströsen Herrschaftsmythos zu lesen. Angela Saini spendet uns Zuversicht, dass wir uns dieser Unterdrückung stückchenweise entledigen können, genauso wie sie sich unserer über die Jahrtausende hinweg bemächtigt hat.
Na, hoffentlich dauert das Entledigen nicht wiederum Jahrtausende. Anne-Kathrin Weber war das über Angela Sainis Buch »Die Patriarchen« auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft. Simone Goldschmidt-Lechner hat es für den Verlag Hansa Blau aus dem Englischen übersetzt. 352 Seiten, 25 Euro. Das war Andruck, das Magazin für politische Literatur für heute. Alle Beiträge können Sie in unserer DLF-Audiothek-App noch einmal nachhören. Nächste Woche macht Andruck wegen des Mai-Feiertags Pause. Heute war Dina Netz am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und einen guten Abend.